und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, wie jeden Samstag 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.de. Ja, wir wollen uns heute mal wieder dem Stand der Aufklärung des NSU-Komplexes in Hessen zuwenden. In Hessen gibt es ja auch einen Untersuchungsausschuss und der beschäftigt sich eben unter anderem mit dem Mord in Kassel. Und die Besonderheit bei dem NSU-Mord in Kassel ist ja, dass da ein Verfassungsschützer, ein Hauptamtlicher, also kein V-Mann, sondern ein Verfassungsschützer vor Ort war, nämlich Andreas Temme. Und der behauptet ja bis heute, es sei Zufall gewesen. Davon gehen die meisten nicht mehr aus. Und darum geht es eben in diesem Aufklärungskomplex. Genau, ich habe auch einen Gast hier. Hallo.
Hallo.
Und genau, dann sozusagen die erste Frage. Wie ist denn der Stand der Aufklärung in Hessen?
Ja, der Untersuchungsausschuss in Hessen tagt seit Januar 2015, also jetzt fast 2 Jahre, und kümmert sich um verschiedene Aspekte, die mit den Morden in Hessen zu tun haben. Und wie du es gerade schon gesagt hast, geht es natürlich vor allem um den Mord im April 2006 an Halit Yozgat in Kassel. Und da ging es immer wieder konkret um die Rolle von Andreas Temme und die Frage, warum er eigentlich entweder kurz vor dem Mord oder sogar während des Mordes in dem Internetcafé war, in dem dieser Mord passiert ist. Und jetzt zuletzt genau, und vielleicht kann man vorher weg schon mal sagen, diese Frage ist nach wie vor offen, das ist nach wie vor nicht geklärt, ernsthaft, kann man nicht ernsthaft behaupten, obwohl Andreas Temme selbst jetzt auch 2-mal da war, viele seiner ehemaligen Kollegen, Vorgesetzten aus dem LFV Hessen, also aus dem Verfassungsschutz in Hessen, aber auch die ermittelnden Polizeibeamten, auch die, die gegen Temme ermittelt haben, alle schon, ziemlich viele schon von denen gehört wurden. Und man kann eigentlich im Großen und Ganzen sagen, die zentralen Fragen, warum war er da, warum hat er sich hinterher nicht als Zeuge gemeldet, warum hat er sich so oft mal seinen Aussagen widersprochen? Was ist das überhaupt für eine komische Figur? Vielleicht zum Hintergrund der Hörerinnen, die meisten werden es wissen, aber Temme hatte eben auch nationalsozialistische Literatur zu Hause. Er hatte gegen die Regeln eine Waffe, er ist Sportschütze zumindest gewesen, eine Waffe mit ins Landesamt für Verfassungsschutz gebracht zum Dienst. Er hatte verschiedene nationalsozialistische Bücher zu Hause. Also er hatte Rockerkontakte, also eine sehr durch und durch fragwürdige Figur. Und man ist der Figur Temme eigentlich nach wie vor nicht so richtig auf die Schliche gekommen. Er selber hat 2-mal mittlerweile aussagen müssen und hat, auch seine Frau hat ausgesagt, und er und auch seine Frau haben im Grunde alles das bisher wiederholt, was von ihm eh schon zu hören war. Er war zufällig am Tatort und er hat nichts gesehen und nichts gehört. Und jetzt zuletzt, die letzte Sitzung am vergangenen Freitag, also gestern, da ging es, so kann man das der Presseberichterstattung und auch den Live-Tweets aus der Sitzung entnehmen, konkret um das Disziplinarverfahren gegen Temme. Wegen dieser ganzen Verfehlungen, die er sich im Dienst hat zu Schulden kommen lassen, ist ein Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnet worden. Und da hat eine Kollegin ausgesagt nicht aus dem LSV, sondern doch vielleicht sogar aus dem LFV, ich gucke gerade nochmal nach, ja, aus dem LFV, die Vorermittlungen zu diesem Verfahren führen sollte, Disziplinarverfahren gegen Temme. Man muss dazu vielleicht noch zum Hintergrund sagen, dass eine der großen Fragen immer bei diesem ganzen Temme-Komplex die ist, warum eigentlich niemand im Amt auf ihn böse war. Es gibt ja diese ganzen Telefonate, die mittlerweile bekannt worden sind, wo eigentlich mehr so das Mitleid und die Sorge um den Kollegen durchschimmert und man sich immer fragt, wenn dieser Typ doch das Amt in so eine riesen Bedrohung gebracht hat, warum ist eigentlich niemand sauer auf den? Warum wird er eigentlich so gestützt und gedeckt? Und das ist nach allem, was man jetzt aus dem Untersuchungsausschuss lesen kann, auch genau das, was gestern dabei herausgekommen ist, dass nämlich sich weiter das Bild verfestigt, dass im Landesamt für Verfassungsschutz der Mitarbeiter Andreas Temme eigentlich eher geschützt wurde, als angegangen wurde. Und auch dieses Disziplinarverfahren, das ist im Detail so ein bisschen kompliziert, aber er hat es letztlich dann auf Rat seiner Vorgesetzten selber beantragt und es ist dann letztlich auch nie wirklich geführt worden. Das hat schon mal ein anderer Zeuge im U-Ausschuss ausgesagt, nämlich weil Temme dann irgendwann versetzt worden ist, strafversetzt sozusagen ans Regierungspräsidium Kassel, wo er bis heute arbeitet, ist dann dieses Disziplinarverfahren nicht mal zu Ende geführt worden, weil er dann quasi gar nicht mehr im Landesamt für Verfassungsschutz war. Also das ist alles eine sehr komische Geschichte und man wird den Eindruck zunehmend, oder der verfestigt sich zunehmend, Temme hat eigentlich niemals Konsequenzen spüren müssen, obwohl er eine große Liste an Verfehlungen begangen hat, obwohl er bei einem NSU-Mord vor Ort war, obwohl gegen ihn sogar wegen Mordes ermittelt wurde, obwohl er sich nicht als Zeuge gemeldet hat, obwohl er ein ganz seltsames Aussageverhalten hatte gegenüber seinen Vorgesetzten, gegenüber den Polizisten, das ist alles im Ausschuss schon rekonstruiert worden, ist man ihm nie wirklich auf den Schlips getreten und er hat nie wirklich Konsequenzen spüren müssen. Und er bekommt ja bis heute seine Bezüge, er ist Beamter des Landes Hessen, er wird eine schöne Pension kassieren irgendwann und es ist eigentlich alles prima. Das war sozusagen so die letzte, der letzte Punkt im NSU-Ausschuss. Die Zeugin hat nach dem Bericht der Frankfurter Rundschau auch selber gesagt, sie fände es unsäglich, Zitat, dass der Kollege Temme da so ungeschoren davongekommen sei. Und das Ähnliche haben auch dann die Obleute des Ausschusses hinterher gesagt, dass sie es sehr erstaunlich finden, wie dieses Disziplinarverfahren abgelaufen ist und dass man eigentlich niemand Temme jemals angegangen ist.
Ja, nun kann man ja über Hessen sozusagen kritisch anmerken, dass auf der einen Seite einen der offensten Fragekomplexe sich hier abspielt, nämlich Andreas Temme am Tatort, und auf der anderen Seite die Arbeit des Untersuchungsausschusses häufig kritisiert wird, öffentlich, und auch die Beobachtung des Ausschusses, dass, wenn man sich das vor Ort einmal anschaut, die Sitzungen sind ja öffentlich, dann könnte dann schon etwas kräftiger nachgefragt werden. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, der ja ist sich dann manchmal mit Zeugen einig, dass solche Player wie Bouffier, die ja auch in dem komplexen Rolle spielen, wirklich ganz toll sind, und es werden Obleute zurückgepfiffen, die zu scharf nachfragen, wenn denn mal überhaupt scharf nachgefragt wird. Also das heißt, hier wird eine Arbeit gemacht, die dieser großen Frage eigentlich nicht so richtig gerecht wird. Und als kleines Zeichen dessen war ja neulich auch die Bundestagsuntersuchungsausschuss-Sitzung zu sehen. Mitte Dezember war das. Da war nämlich auch Hessen Stand und da war nochmal die Pilling vorgeladen, die die Vorgesetzte von Temme war, die es unter anderem mit ihm an der Tankstelle getroffen hat, um mal mit ihm zu sprechen, oder an einer Raststätte, und das einfach bis heute gesagt wird, ja, das, da wurde nichts Inhaltliches besprochen, sondern man hat sich halt an diese Raste getroffen, da wäre nichts Verdächtiges dran. Und der wurde dann vorgehalten von Petra Pau, dass Andreas Temme, der war ja Vormannführer, bis zum heutigen Stand vor allen Dingen Islamisten und einen V-Mann vom Rechts, nämlich Benjamin Gärtner, und plötzlich hielt da die Petra Pau vor, ja, eigentlich waren es ja zwei V-Leute rechts, und die Pilling hat das auch in öffentlicher Sitzung nicht verneint, dadurch im Grunde auch eingeräumt. Das ist also so der neueste Stand, relativ dreist, dann nach, ja, über 5 Jahren Aufklärung im NSU-Komplex, da einfach ohne rot zu werden, zu sagen, ja, das stimmt, aber haben wir heute einfach nie gesagt. Und das ist natürlich etwas, was auch auf die To-Do-Liste von so einem Untersuchungsausschuss in Hessen geknallt wird, von Bundesseite aus. Genau, wie waren denn da die Reaktionen in Hessen dazu?
Ja, ich glaube, die müssen sich jetzt alle noch so ein bisschen sortieren, weil das ja ein ziemlicher Hammer ist. Das war, soweit ich das weiß, jetzt noch nicht direkt Thema im Untersuchungsausschuss in Hessen, wird sicherlich noch kommen. Das liegt natürlich vor allem daran, dass sich ja immer die Frage stellt, warum Temme jetzt an diesem Tatort war, ob er vielleicht vorher irgendwas gewusst hat, dass da was passieren würde in diesem Internetcafé, und ob der vielleicht von seinen V-Leuten dazu irgendwas gehört hat. Es wurde lange da auf Benjamin Gärtner auch abgestellt in der öffentlichen Beobachtung, weil es sich halt beweisen lässt, dass Temme vor und nach der Tat an diesem 6. April 2006 länger mit dem Gärtner telefoniert hat. Das hat sich bisher aber nicht erhärten lassen. Aber wenn jetzt noch eine zweite rechte Quelle eine Rolle spielt, also ein zweiter Neonazi, den Temme wohl immer dann geführt hat und befragt und getroffen hat, wenn sein Chef im Urlaub oder verhindert war, und wir wissen bisher auch nicht mal, wer diese Quelle eigentlich ist, zumindest nicht öffentlich, dann stellt sich natürlich auch wieder da die Frage, wieso war das bisher nicht Thema, und was hat Temme von dem möglicherweise erfahren, von dieser Quelle? Also da wird nochmal so ein ganz neuer Fragenkomplex aufgemacht, was ja beim hessischen Untersuchungsausschuss immer mal wieder der Fall war, dass entweder durch öffentliche Berichterstattung von investigativen Journalistinnen und Journalisten oder vom Bundestagsuntersuchungsausschuss sozusagen Feuer auf dem hessischen Kessel gemacht wurde, weil man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, dass in Hessen das alles so verhältnismäßig ruhig abläuft. Die Linkspartei versucht immer so ein bisschen da zu pieksen im Ausschuss und manchmal auch die SPD, aber die Grünen und die CDU, die ja in Hessen hier regieren, sind da sehr drauf bedacht, das alles so schön ruhig abzuwickeln. Du hast gerade schon den Ausschussvorsitzenden Hartmut Honka erwähnt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Volker Bouffier, der CDU-Mann, der damals Innenminister war und auch entschieden hat, dass TMSV-Leute nicht verhört werden durften von den ermittelnden Polizisten und der ermittelnden Staatsanwaltschaft, dass der jetzt eben Ministerpräsident ist. Und auch der wird ja irgendwann noch gehört werden in diesem Ausschuss. Das heißt, diese ganzen Fragen werden uns weiter beschäftigen.
Ja, das Volker Bouffier als Ministerpräsident, das spielt natürlich besonders die Rolle, dass die regierenden Parteien, berichtige mich, Schwarz-Grün, dann nicht so sich mit dem Aufklärungsinteresse hervortun, obwohl die Grünen ja im Wahlkampf betont haben, NSU-Aufklärung total wichtig, aber sobald sie eben die Regierungsverantwortung hatten, dann doch nicht mehr so. Natürlich ist das immer ein großer Stein im Weg der Aufklärung, wenn noch, also auch wenn ehemals Regierende, aber auch wenn vor allen Dingen noch Regierende da eine entscheidende Rolle spielen.
Die Grünen haben ja dem Ausschuss nicht mal zugestimmt im Parlament, also der Einrichtung des Ausschusses. Das war im Mai 2014, da war die Regierung gerade gestartet. Da haben die Grünen sich enthalten bei dieser Frage, obwohl sie genau wussten, dass SPD und Linke zusammen genug Stimmen haben, dazu zu stimmen. Aber man muss dazu sagen, das haben die Grünen auch mittlerweile öffentlich erklärt, dass es ein Fehler gewesen sei. Aber also man muss es dazu sozusagen wissen. Womit wir auch vielleicht noch, was Aufklärungsinteresse der Regierungsfraktionen angeht, wären wir vielleicht noch beim Thema Quellen.
Ja.
Und Akten.
Genau, da wurde ja gestern oder vorgestern eine sogenannte Vollständigkeitserklärung abgegeben. Das heißt sozusagen die Erklärung, ja, wir haben euch alle Akten geliefert und natürlich prompt gestern in der Sitzung haben aber die entsprechenden Vermerke der Frau, die das Vordisziplinarverfahren sozusagen geführt hat, das hat gefehlt. Also das heißt, von Vollständigkeit kann da nicht die Rede sein. Wie sieht es denn eigentlich mit Schwärzung der Akten hier aus? Wurden die vorsortiert, vorgeschwärzt?
Da sind zum Teil Schwärzungen drin, ja.
Also das ist ja auch nochmal sozusagen die Frage, wie die Akten geliefert werden. In Thüringen beispielsweise werden ja die Akten weitestgehend ungeschwärzt geliefert. Und auch daran lässt sich natürlich immer bemessen, wie sieht es denn eigentlich aus mit den großen Aufklärungsversprechen in den jeweiligen Bundesländern, wenn dann entweder gar keine Akten oder eben vorgeschwärzte Akten, aus denen dann ja nichts mehr groß zu entnehmen ist, geliefert werden, weil die halt vorsortiert werden, vorgeschwärzt werden und so weiter. Das sind natürlich dann auch Hürden, die sich ergeben bei dieser Arbeit. Das ist dann in Hessen auch entsprechend. Ja.
Ohnehin ist es ja interessant, dass diese Vollständigkeitserklärung, die hatte die Opposition schon zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses gefordert. Also man hatte gesagt, ihr müsst uns so schnell wie möglich sagen, dass wir jetzt alle relevanten Akten haben, damit wir uns überhaupt vorbereiten können. Jetzt tagt der Ausschuss schon fast 2 Jahre und seit Mai 2014 existiert er. Und jetzt, also nach über 2,5 Jahren, gibt das LFV diese Vollständigkeitserklärung ab und die ist offenbar nicht mal zutreffend, weil dann doch wieder Akten fehlen den Abgeordneten. Also das ist schon, selbst wenn natürlich der Aufwand, diese Akten zusammenzustellen, relativ groß sein dürfte, ist es schon relativ erstaunlich, dass das dann so lange dauert. Und da ist natürlich, wie das auch hier im Bundestagsuntersuchungsausschuss immer thematisiert wurde, der Vorwurf, dass man da irgendwie die Aufklärung behindern will, indem man die Akten vorenthält, liegt natürlich da schnell auf der Hand.
Was ja auch aus anderen Bundesländern entsprechend bekannt ist, selbst in Thüringen, wo die Ausschussarbeit ja schon ganz anders läuft als hier in Hessen, da wird ja demnächst der Themenkomplex organisierte Kriminalität angegangen und da fehlen eben auch Akten. Also das Zögern wirklich der Behörden, da ihre Aktenbestände rüberzureichen, das lässt sich ja bundesweit beobachten, aber trotzdem können die Ausschüsse ja unterschiedlich viel aus dem Material, was sie haben, rausholen. Und da ist in Hessen ja auch so ein bisschen Luft nach oben. Magst du noch was sagen zu den Befragungen von Nazi-Zeugen, die sich ja der Ausschuss auch gewidmet hat in den letzten Monaten?
Ja, in der Tat. Auf Antrag der Oppositionsfraktionen, vor allem der Linkspartei, sind mehrere Neonazis im NSU-Ausschuss in Hessen befragt worden. Das war eine sehr umstrittene Geschichte. Kann sich ja jede Hörerin leicht vorstellen, dass es sozusagen die Hoffnung, dass man da was rauskriegt, natürlich groß ist, dass aber gleichzeitig die Angst, diesen Leuten da irgendein Podium für ihre Selbstinszenierung zu geben, groß war. Entsprechend ist das auch kontrovers diskutiert worden, ob man das überhaupt machen soll. Letztlich ist es passiert. Und ich würde sagen, ganz grob kann man sagen, so wahnsinnig ergiebig war das nicht. Also der Benjamin Gärtner war im Ausschuss, der ist allgemein etwas unkonzentriert, verwirrt und ein bisschen durcheinander in diesem Ausschuss aufgetreten. Er hat zwar im Einzelfall ein paar ganz interessante Sachen gesagt zu seiner Karriere in der Nazi-Szene und so, aber so richtig was rausgekriegt hat man da eigentlich nicht. Zumal er sich vor allem, was eben ärgerlich ist, nicht an die Gespräche mit Temme erinnern mochte oder konnte. Und auch ein anderer Neonazi-Kader aus Kassel, Michel Friedrich, ist befragt worden. Michel Friedrich, der aber auch sich, so wie der Gärtner übrigens auch, da im Ausschuss als Aussteiger präsentiert hat und insgesamt irgendwie auch sehr wenig ergiebig war. Und es ging auch bei vielen der anderen Nazis, die da ausgesagt haben, dann darum, ja, man habe da halt so zusammen gesoffen und ab und zu sei man mal auf eine Demo gefahren. Und das Problem war eben, dass es dem Ausschuss leider nicht gelungen ist, diese Leute so in die Zange zu nehmen, dass sie wirklich dann auch mal rausrücken mit den Fakten.
Wussten Sie denn wenigstens, wen Sie sozusagen vor sich haben? Haben Sie sich davor informiert, was diese Nazis jeweils wann gemacht haben? Oder sind die dann im Grunde, deren Aussagen mussten die dann auf den Leim gehen, weil sie einfach nicht genug vorbereitet waren?
Das finde ich schwer so allgemein zu sagen. Es haben vor allem aus der Oppositionsfraktion sind die auch schon auf ganz konkrete Sachen angesprochen worden, auf die sie sich vorbereitet hatten. Aber es ist natürlich dann leicht, auch immer als Zeuge zu sagen, weiß ich nicht mehr so genau oder irgendwie. Also das ist einfach das Problem, da in diesem Ausschuss jetzt generell nicht so die Stimmung ist, dass die Zeugen da richtig schwitzen auf dem Zeugenstuhl, ist es eben dann auch immer für die verhältnismäßig leichter, ausweichend zu antworten. Und das ist halt auch die große Frage, ob das, also ich bin sicher, dass zum Beispiel die Sitzung mit Volker Bouffier, die wird ein bisschen anders ablaufen, weil da haben natürlich die Oppositionsfraktionen ein ureigenes politisches Interesse, den möglichst irgendwie scharf zu befragen und wenn es geht, ihm irgendwelche Fehler nachzuweisen. Aber auch das ist ja niemand, den man so leicht unter Druck setzen kann. Der ist ja ein Vollprofi, der Bouffier. Also der lässt sich ja nicht so einfach von einem NSU-Untersuchungsausschuss auseinandernehmen. Der hat ja auch seine damalige Entscheidung, dass man die Quellen von Temme eben schützen müsse, vor allem die aus dem islamistischen Bereich, so wie es ja immer gesagt wird, und dass man die deswegen damals nicht vernehmen durfte. Die Entscheidung hat er ja auch schon im ersten Untersuchungsausschuss 2012, glaube ich, war das, oder 13, im Bundestag verteidigt. Und das wird er auch in Hessen tun. Jetzt wissen wir noch ein paar neue Details, aber die Frage ist halt, ob man ihn wirklich dazu packen kriegt.
Wie ist denn der Ausblick? Was ist denn für dieses Jahr geplant? Weiß man da schon was oder lässt sich da der Ausschuss noch nicht so in die Karten gucken?
Doch, es gibt auf jeden Fall, es sind schon weitere Termine bekannt geworden. Es ist auch bekannt geworden, wann Bouffier aussagen wird. Das sind alles jetzt Termine für dieses Jahr. Das habe ich jetzt allerdings nicht so genau präsent. Das kann man aber in der Berichterstattung der Frankfurter Rundschau nachlesen.
Und bei Twitter und auf der Seite von NSU Watch Hessen wahrscheinlich auch.
Genau.
Genau, dann wird natürlich wahrscheinlich der zweite V-Mann von rechts entsprechend thematisiert werden. Und ja, vielleicht wird das auch nochmal Thema im Bund. Die haben aber nur noch super wenig Zeit. Bundestagsuntersuchungsausschuss endet ja dann wieder mit der Legislaturperiode. Das heißt, nur noch ein paar Sitzungen, dann wird der Abschlussbericht geschrieben. In den nächsten Wochen wird sich ja vor allen Dingen der sogenannten Operation Konfetti gewidmet. Das heißt, das ist die Schredderaktion am 11.11., wo mehrere V-Mann-Akten im Bundesamt für Verfassungsschutz geschreddert wurden, unter anderem eben von V-Mann Tarif, den wir hier ja schon mehrfach im Visier hatten, Michael See, und der ist tatsächlich auch geladen Ende Januar, und der Vorgesetzte von Lothar Lingen auch, der die Aktenschredderei ja angewiesen hat, wo der ja inzwischen auch einräumen musste, dass es doch nicht sich um Löschungsfristen handelte, sondern in Wahrheit oder in seiner Wahrheit er sozusagen geahnt hat, okay, da werden jetzt viele Fragen auf uns zukommen als Bundesamt für Verfassungsschutz, und um diese Fragenquantität ein bisschen einzuschränken, weil es ja auch so aussieht, als hätte man was wissen können, was aber nicht der Fall gewesen sei, hätte er eben die Akten geschreddert. Das ist das, was ihm vorgehalten wurde. Das heißt, da gibt es dann doch einen Vorsatz. Er wurde dann ja noch einmal verklagt. Erst wurde das Verfahren verjährt, aber dann wurden sozusagen ein paar Tage nach dem 11.11. auch nochmal Akten geschreddert. geschreddert und jetzt läuft ein Ermittlungsverfahren gegen ihn endlich. Und das sind da sozusagen die Fragen, die sich da stellen, weil eben in der Zeit zwischen dem 4.11. und dem 11.11., je nachdem wann das dem Amt bekannt geworden ist, wohl nur sehr schnell die Akten durchgeguckt wurden nach Mundlos Bönhard Schäpe, das war's, ohne die Strukturen, die wir heute kennen, dort anlegen zu können und so weiter, also mehr als fahrlässig und da eben vor allen Dingen die also die Akten von Michael See, dem V-Mann, der selber ja angibt, André Kapka habe ihn angerufen, damit er den dreien eine Wohnung gibt. Er habe seinen V-Mann angerufen, der V-Mann hat gesagt, ja, da soll er nichts machen und das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, die zu kriegen. Das sind aber eben Aussagen von Michael See. Wer weiß, wahrscheinlich kann man ihm nicht vertrauen. Aber die Treffberichte liegen eben nicht vor. Angeblich seien die Akten jetzt soweit rekonstruiert. Aber das stimmt auch nicht so richtig, weil die ausführlichen Treffberichte, die sind weg. Das heißt, es handelt sich da größtenteils um Deckblattberichte, die, wo aber auch noch nicht klar ist, was da drinsteht. Aber Tarif ist geladen. Ich weiß nicht, ob in öffentlicher oder nicht öffentlicher Sitzung, das muss man da schauen. Diese ganzen nicht öffentlichen Sitzungen, die sind natürlich für so ein öffentliches Aufklärungsinteresse so ein bisschen sinnlos, weil da ja auch nichts an die Öffentlichkeit entsprechend kommt. Wenn dann eben mit größerer Verzögerung, da stellt sich auch die Frage, wie ist das denn mit dem Aufklärungsinteresse über die Obleute hinaus? So.
Vielleicht noch ganz kurz zu Hessen. In Hessen ist es so, dass der Ausschuss noch ein bisschen länger Zeit hat. Da wird erst 2018 wieder gewählt. Die Legislaturperiode läuft also noch eine Weile. Gleichwohl, ich habe das jetzt gerade mal kurz nachgeguckt, hat der Ausschuss wohl erkennen lassen oder so durchblicken lassen, dass sie noch in diesem Jahr fertig werden wollen mit der Beweisaufnahme. Das heißt, dass sie sich dann 2018, das wird wahrscheinlich ganz klappen, nehme ich mal an, aber dass sie dann irgendwann Anfang 2018 anfangen können, ihre Berichte zu schreiben, ihren Abschlussbericht. Und die Aussage von Volker Bouffier, die eben wirklich jetzt auch seit Anfang des Ausschusses sozusagen mit Spannung erwartet wird, soll am 19. Mai stattfinden, also auch schon relativ bald. Und es sollen auch alle amtierenden und ehemaligen Staatssekretäre von Bouffier vernommen werden. Und das ist unter anderem auch Boris Rhein, der selber dann später Innenminister in Hessen war. Also da steht noch einiges ins Haus und vermutlich wird der Ausschuss dann eben irgendwann im Laufe dieses Jahres, so ist die Planung, fertig werden. Wobei sie dann nach Bouffier sicherlich auch irgendwann den Temme nochmal laden werden. Mhm. Also es wird dieses Jahr schon noch ein bisschen was passieren, wobei, wie ich es schon gesagt habe, die Frage immer im Raum steht, wie weit man da kommt.
Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass dem Ausschuss in Hessen ein bisschen von außen noch ein bisschen Druck gemacht wird. Feuer auf dem Kessel oder sowas hast du gerade gesagt. Das heißt, dass vielleicht das Zusammenspiel zwischen kritischer Presse, recherchierenden JournalistInnen, anderen Untersuchungsausschüssen, ja jetzt weiterhin auch dem Prozess vielleicht noch funktioniert. Es gab ja auch entsprechende Anträge weiterhin im Prozess. Die wurden zwar nicht positiv beschieden, aber trotzdem kommen ja dann die entsprechenden Sachen auf den Tisch, wie zum Beispiel ein Beweisantrag darüber, das Schussgeräusch. Also Tem ist ja selber Schütze, das heißt, er müsste Schüsse eigentlich erkennen. Es wurde mit einem Schalldämpfer geschossen. Schalldämpferschüsse sind aber nicht, wie man sich das im Film vorstellt, einfach relativ sehr leise, sondern ungefähr das Geräusch eines Ballons, der platzt, so wird es beschrieben. Und da gab es den Antrag, mal nachzutesten, ob er das gehört haben könnte, gehört haben muss und so weiter. Also so etwas wird im Prozess immer noch reingetragen als Beweisanträge. Vor allen Dingen der Nebenklagevertreter von Familie Josgat natürlich. Und ja, diese Beweisanträge auch hier schon häufiger besprochen. Die werden zwar häufig leider ablehnend beschieden, aber trotzdem wird ja in den Beweisanträgen, das ist dann so das juristische Vortrag, wird ja schon gesagt, was damit bewiesen werden soll. Also das heißt, die Fakten kommen da schon relativ weit auf den Tisch und es, zumindest in den letzten Jahren hat das ja immer mal funktioniert, dass ein Themenkomplex von verschiedenen Seiten in die Zange genommen werden muss und vielleicht wird das hier in dieser Frage noch weiterhin der Fall sein, weil diese Fragen ja auch viele entsprechend umtreiben und sich das Verhalten von Temme und dem ganzen Amt ja einfach so unverschämt und so nicht kooperativ zeigt, dass man da einfach das wahrscheinlich in den Fingern brennt, da ein bisschen was noch rauszubekommen. Und da drücken wir mal die Daumen für 2017. Ja, mein Gast nickt. Genau. Möchtest du noch was Weiteres zum Stand?
Nichts mehr.
Alles klar, dann gehen wir auch in Hessen in das Jahr 2017 und damit verabschieden wir uns auch aus der dieswöchigen Sendung Ein Land, ein Prozess, keine Gesellschaft, viel NSU, und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.